Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Stefan Fries, guten Tag. Fünf Werte machen die Unternehmensgrundsätze des Medienkonzerns Axel Springer aus. Unsere Essentials nennt der Konzern sie heute, 1967 vom Verleger Axel Springer selbst formuliert und seitdem immer wieder aktualisiert. Dazu gehören Freiheit, Rechtsstaat und das transatlantische Bündnis zwischen den USA und Europa. Und als Essential Nummer 2, Zitat, wir unterstützen das jüdische Volk und das Existenzrecht des Staates Israel. Und das auch praktisch. Springer macht Geschäfte dort. Gegen eins davon gibt es den Vorwurf, der Konzern profitiere von illegalen israelischen Siedlungen im Westjordanland. Wir gehen dem gleich nach, hier in Medias Res. Aber erst nach Spanien. Politiker drohen Journalisten. Das passiert manchmal, oft nur verbal, damit es keine Beweise gibt. Aber in Spanien schrieb ein Politiker neulich mal was auf. Zitat, wir machen euch fertig. Es war der Büro- und Kommunikationschef der Madrider Regionalregierung. Geschrieben hatte er das einer Journalistin der Online-Zeitung eldiario.es, die Drohung dann öffentlich gemacht hat. Kein Einzelfall in Spanien, berichtet Hans-Günther Kellner aus Madrid.
Esther Palomera ist gut vernetzt. Im Telefonbuch der stellvertretenden Chefredakteurin der linken Online-Zeitung eldiario.es stehen Rufnummern aller wichtigen Politikerinnen und Politiker, so auch die von Miguel Ángel Rodríguez. Die Zeitung hatte den Büroleiter der Madrider Regionalregierung vor 2 Wochen um eine Stellungnahme gebeten. Die Journalistin wollte schon zu Bett gehen, da erreichten sie spät nachts noch mehrere Kurznachrichten von Miguel Ángel Rodríguez über Maskengeschäfte, deren Zusammenhang ihr nicht klar wurde. Ich verstand erst mal gar nichts und fragte ihn, ob er die Nachrichten absichtlich versendet habe. Ich sagte ihm noch, dass 7 Fragen unseres Investigativteams unbeantwortet geblieben sind. Daraufhin schrieb er ganz klare Drohungen. Wir machen euch fertig, ihr könnt dicht machen, Idioten. Ist das eine Drohung? Fragte Palomera noch, woraufhin der Politiker antwortete, das ist eine Ankündigung. Was Rodríguez missfiel, El Diario recherchierte zu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den Lebensgefährten der Ministerpräsidentin von Madrid, Isabella Ayuso, wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 351.000 Euro. Dieser hatte während der Pandemie beim Verkauf von Masken an das öffentliche Gesundheitssystem angeblich mehr als 2 Millionen Euro verdient, was auch das politische Ansehen der Politikerin beschädigt. Büroleiter Miguel Ángel Rodríguez ist einflussreich, sagt Ignacio Escolar, Gründer und Chefredakteur von eldiario.es.
Miguel Ángel Rodríguez, para empezar, es el máximo.
Offiziell ist er nur der Büroleiter der Madrider Ministerpräsidentin, aber er überwacht ihre gesamte Kommunikation. Die Madrider Regionalregierung gibt Millionen für Werbung aus. Außerdem hat er viel Einfluss in den privaten Unternehmen. Seine Möglichkeiten, die Werbeeinnahmen von Medien zu schmälern, sind also groß. Seine Drohung ist ernst zu nehmen. Zumal Rodríguez im Anschluss noch falsche Nachrichten verbreitete. Journalisten von El Diario sowie von El País hätten versucht, maskiert in die Wohnung der Ministerpräsidentin einzudringen. Ein Versuch, die Reputation der Zeitung zu beschädigen, sagte Escolar. Das spanische Innenministerium erklärte später, die Journalisten seien normal ihrer Arbeit nachgegangen. Zahlreiche spanische Presse- und Journalistenverbände haben die Drohungen des Büroleiters verurteilt. Sie schweigend hinzunehmen, wäre eine Niederlage für die freie Presse gewesen, findet Alfonso Bauluz, Redakteur bei der staatlichen Nachrichtenagentur EFE und Vorsitzender der spanischen Sektion von Reporter ohne Grenzen. Leider müssen wir hier immer wieder die Meinungs- und Pressefreiheit verteidigen. Journalisten und Journalistinnen wird mit Anzeigen gedroht, mit Gerichtsverfahren. Diese feindseligen Reaktionen gibt es oft, wenn wir über regelwidriges Verhalten öffentlicher Personen berichten, wenn wir also unsere Arbeit als Journalisten machen. Das ist leider nicht neu. Auch El Diario war schon Opfer einer solchen sogenannten Einschüchterungsklage, die erst nach 2 Jahren abgewiesen wurde. Eine Politikerin hatte 5 Jahre Haft für Escolar und 2 Jahre Haft für eine weitere Journalistin gefordert, weil die Zeitung über deren irregulär erworbenen Mastertitel berichtet hatte. Auch Miguel Ángel Rodríguez ist für Einschüchterungsversuche schon lange bekannt. Schon vor 30 Jahren übte er Druck auf einen Medienunternehmer aus, damit dieser seinen TV-Sender dem Telekommunikationsunternehmen Telefonica verkauft, dessen Leitung damals der konservativen spanischen Regierung nahestand.
Antonio Asensio
Der damalige Eigentümer von Antena 3, Antonio Asensio, beschwerte sich, dass Miguel Ángel Rodríguez ihm gedroht habe. Antena 3 wollte damals die Übertragungsrechte der Fußballspiele der Liga mit der Mediengruppe Prisa teilen, der damals das Bezahlfernsehen Canal Plus gehörte. Das gefiel Miguel Ángel Rodríguez nicht. Er wollte, dass die Telefonica die Rechte bekommt. Das war ein ganz ähnlich skandalöser Vorgang wie jetzt. Geld oder Blei soll damals die Drohung gewesen sein, berichteten Zeitungen. Tatsächlich kaufte Telefonica weniger später den gesamten TV-Sender. Doch selbst damals habe es solche Drohungen nur am Telefon gegeben, betont El Diario-Chef Escolar. Drohungen als Kurznachricht schriftlich zu verschicken, so wie Miguel Ángel Rodríguez jetzt, das habe sich bislang noch niemand getraut. Reporter ohne Grenzen werde den Vorfall im neuen Jahresbericht berücksichtigen, sagt ihr Vorsitzender. Schon im letzten Jahr war Spanien im Ranking um 4 Plätze auf den 36. Rang abgerutscht.
Aus Madrid berichtete Hans-Günter Kellner. Der Medienkonzern Axel Springer ist dem Staat Israel freundlich verbunden. Wer dort arbeitet, bekennt sich zur Solidarität mit Israel. Und Springer macht dort auch Geschäfte, zum Beispiel mit dem sehr erfolgreichen Internetportal Yad Stein. Dort kann man so ziemlich alles kaufen und verkaufen, auch Immobilien, die es nach internationalem Recht gar nicht geben dürfte. Nämlich solche, die in israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland stehen, also auf palästinensischem Gebiet. Menschenrechtsorganisationen in Israel sehen deshalb auch die Anzeigen dafür auf Yad Stein kritisch. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Ein zweistöckiges Landhaus auf einem Grundstück von 500 Quadratmetern Größe steht zum Verkauf. Es befindet sich in der israelischen Siedlung Kochav HaShachar, nordöstlich von der palästinensischen Stadt Ramallah im Westjordanland. Shomron, Samaria nennen die Israelis diesen nördlichen Teil des Westjordanlandes, ein hügeliges, teils grünes, teils karges Land, in dem palästinensische Städte und israelische Siedlungen nebeneinander liegen. 2 Millionen Schekel soll das Landhaus kosten, umgerechnet etwa 500.000 Euro. Die Anzeige ist auf einem der größten Internetportale Israels für privaten An- und Verkauf zu finden, Yad Stein, auf Deutsch zweite Hand. Eine Anzeige wie diese ist in Israel etwas Alltägliches, denn die grüne Linie, die nach internationalem Recht die Grenze zwischen Israel und dem palästinensischen Westjordanland markiert, spielt in der israelischen Öffentlichkeit kaum noch eine Rolle. Aviv Tatarski von der israelischen Menschenrechtsorganisation Ir Amim erkennt diese Haltung auch bei Yad Stein. Die Organisation setzt sich für die Gleichberechtigung der Palästinenser in den besetzten Gebieten ein.
Aus der Sicht des Internetportals gibt es keine grüne Linie, keinen Unterschied zwischen Israel und den besetzten Gebieten, sondern die Siedlungen werden wie jede normale israelische Stadt gesehen. Aus der Sicht des israelischen Rechts gelten diese Siedlungen als legal.
Im Dezember kokettierte Yad Stein sogar öffentlich mit dieser Ignoranz gegenüber der grünen Linie. Das Portal griff den palästinensischen Slogan »From the river to the sea« auf, der den Anspruch der Palästinenser auf das ganze Land markiert und Israel das Existenzrecht abspricht. Yad Stein, ein Verkaufsportal des Axel Springer Konzerns, griff den Slogan ironisch auf und warb damit für seine Immobilienanzeigen. Aviv Tatarski, der sich mit Ir Amim für die Gleichberechtigung von palästinensischen und israelischen Bürgern einsetzt, hält diese Form, Gewinne zu erzielen, nicht für legitim.
Wenn der Springer Verlag Geld durch diese Anzeigen verdient, erzielt er einen Gewinn durch die Siedlungen, die das schwerwiegendste Problem sind, die das Ende der Besatzung verhindern. Die Siedlungen sind das größte Hindernis für die Errichtung eines palästinensischen Staates und für eine diplomatische Lösung. Und daran zu verdienen, ist sehr problematisch.
Zu diesem Vorwurf will im Axel Springer Konzern kann niemand in einem Interview Stellung nehmen. Stattdessen heißt es in einer schriftlichen Antwort:
Yad Shtayim agiert vollständig im Einklang mit israelischem Recht. Genau wie alle anderen zu Axel Springer gehörenden Unternehmen sich an die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Länder halten, in denen sie aktiv sind.
Nach Recherchen der Investigativ-Webseite The Intercept veröffentlicht Yad Shtayim auch Anzeigen für den Verkauf von Häusern in illegalen Außenposten im Westjordanland. Dabei handelt es sich um Immobilien in Siedlungen, die auch nach israelischem Recht illegal sind. Nach einer stichprobenartigen Überprüfung dieser Behauptung lässt sich dies allerdings nicht bestätigen. Den Menschenrechtler Aviv Tatarski interessiert diese Differenzierung wenig. Aus seiner Sicht sind alle israelischen Siedlungen im Westjordanland illegal.
Aus der Sicht des internationalen Rechts, und hier beginnt das große Problem, sind die Siedlungen nicht legal. Und natürlich ist die ganze Situation der Besatzung, es gibt Menschenrechtsorganisationen, die nennen es Apartheid, sehr, sehr problematisch. Das Internetportal ist ein Teil davon.
Es gebe mehrere Abstufungen von Illegalität der israelischen Siedlungen, meint Aviv Tatarski. Das sei aber nicht so entscheidend. Wichtiger ist ihm, dass die Siedlungen überhaupt aufgelöst würden und das Siedeln auf palästinensischem Gebiet zu einem Ende komme. Gewinne aus Anzeigen für Immobilien in Siedlungen sind seiner Auffassung nach grundsätzlich nicht legitim.
Sebastian Engelbrecht über Vorwürfe gegen ein Anzeigenportal des Springer-Konzerns in Israel. Wenn Politik auf Wirklichkeit trifft, das ist der Slogan der ARD-Talkshow Hart aber fair mit Luis Klamroth. Neben Gästen aus der Politik sind deshalb auch Betroffene von Politik dabei. Dass auch mit diesen Menschen gesprochen wird, findet unsere Kolumnistin wichtig.
Medias Res. Die Meinung von Samira El-Wassil.
Als am Montag in der Polit-Talkshow Hart aber fair über das Thema die Bürgergelddebatte, mehr Druck, mehr Sanktionen, mehr Gerechtigkeit diskutiert wurde, ist mir ein Gast besonders in Erinnerung geblieben. Der Bürgergeldempfänger Thomas Wasilewski berichtete in der Runde eindrucksvoll von seinem Leben oder besser Überleben mit der Grundsicherung. Dass das jeden Tag ein harter und unfairer Kampf ist, erzählte Wasilewski nicht nur live in der Runde. Ein eingespielter Beitrag machte das nochmal besonders klar und vermittelte sowohl dem Publikum als auch den anwesenden Diskutanten Eindrücke von Wasilewskis Leben am Existenzminimum. Man sah ihn bei seiner ehrenamtlichen Arbeit für den Verein Suppentanten, der bedürftigen und wohnungslosen Menschen ein warmes Essen in den kalten Monaten ermöglicht. Wasilewski berichtet von Senioren, die auf dieses Essen angewiesen sind, und darüber, wie er sich selbst nicht daran erinnern kann, wann er das letzte Mal draußen einen Kaffee getrunken hat. Er schildert, wie es ist, jeden Tag existenzielle Ängste zu haben und sich auf den Gedanken einstellen zu müssen, bis an das Lebensende arm zu bleiben. Die dort sichtbar gemachte Ausweglosigkeit seiner Situation widerlegte den Populismus der PolitikerInnen, die seit Wochen Stimmung gegen Bürgergeldbeziehende machen und sie als arbeitsverweigernde Faulenzer darstellen, die in sozialen Hängematten dem Staat auf der Tasche liegen. Insbesondere der anwesende Philipp Amthor kam mit seiner Rhetorik angesichts der Aussagen und Bilder von Wasilewski, die im Studio wie ein Realitätscheck wirkten, nicht sonderlich weit. Zu eindringlich zeigten der Einspieler und sein Protagonist, wie menschenunwürdig das Bürgergeld in seiner jetzigen Form ist und wie zynisch die Stigmatisierung von Menschen, die fast nichts haben. Wenn im Fernsehen über Armut in Deutschland gesprochen wird, dann nur über die Probleme, die arme Menschen für die Gesellschaft darstellen. Jedoch nicht über die Probleme, die Armut für die Menschen in dieser Gesellschaft darstellen. Und wir bleiben im Modus der Stigmatisierung. Deshalb bedarf es der Sichtbarmachung in den Diskussionen. Bilder, die das Elend ins komfortable Studio holen. Zugleich sprengt der Beitrag, der Einspieler, das Porträt, die Form des Talks als Debattenraum. Aber ganz genau darum muss es gehen, denn die politische Talkshow kommt an ihre journalistischen Grenzen, wenn sie durch ihre traditionelle Form den politischen Beteiligten erlaubt, beim Sprechen über Armut nicht über Armut sprechen zu müssen. Und diese Manöver schlagen sich am deutlichsten in der Sprache nieder. Begriffe wie sozial schwach oder bildungsfern oder Wohlstandsverlust schaffen nicht nur einen nüchternen Abstand zur Armut, sie sind auch inhaltlich falsch. Aber über Armut zu sprechen, das trauen sich offenbar nur die, die von ihr betroffen sind. Und deshalb brauchen wir sie in jeder Talkshow zu diesem Thema.
Die Meinung von Samira El-Wazil. Hier ist Medias Res im Deutschlandfunk. Kinderfernsehen soll lustig, bunt und unterhaltsam sein. So hat es sich in den USA der Fernsehsender Nickelodeon auf die Fahnen geschrieben. In den Nullerjahren produzierte er auch bekannte Teenager-Serien. Aber hinter den Kulissen war es weder lustig noch unterhaltsam, sondern brutal. Es soll Missbrauch gegeben haben. Davon erzählt eine Doku-Serie mit dem Titel Quiet on Set. Katharina Wilhelm berichtet.
Bunt, laut und lustig, so wirkten die Kinder- und Teenie-Sendungen beim amerikanischen TV-Sender Nickelodeon in den 90ern und 2000ern. Doch die Welt hinter den Kulissen sah offenbar anders aus. Drake Bell, Kinderdarsteller der Show Drake and Josh, sagt, ein Coach habe ihn damals systematisch von seinen Eltern ferngehalten, einen Keil zwischen ihn und seinen Vater getrieben, der damals sein Manager war.
And so he started to really drive a wedge between my dad and me. He started talking about how my dad's stealing my money.
Er habe erzählt, sein Vater stehle beispielsweise dessen Geld. Später sei es zum sexuellen Missbrauch gekommen.
I opened my eyes, I woke up and he was sexually assaulting me.
Das Schlimmste, was man sich vorstellen könne, sei ihm zugefügt worden, so Bell. 2003 wurde der Coach in einem Prozess verurteilt. In der Doku erzählt Bell erstmals persönlich von seinen Erfahrungen mit seinem vollen Namen. Im Gerichtsverfahren wurde er anonymisiert. In der Dokumentation zeigt sich, es waren offenbar keine Einzelfälle, sondern es schien ein System dahinter zu stecken. Und immer wieder taucht ein Name auf, Dan Schneider, der Produzent vieler Erfolgsshows bei Nickelodeon. Er habe ein schlechtes Arbeitsumfeld geschaffen, berichten ehemalige Mitarbeiterinnen.
Working for Dan was like being in an abusive relationship.
Dabei geht es um Sexismus, um Schikanen, aber auch um Fehlverhalten gegenüber minderjährigen Darstellerinnen. In der Dokumentation Quiet on Set wird die Frage gestellt, ob nur unter Schneiders Aufsicht mehrere Pädophile an die Sets gelangen konnten, ob systematisch weggeschaut wurde. Zwei schwarze ehemalige Kinderdarsteller sagen, sie seien einerseits immer übersehen worden, andererseits hätten gerade sie in den Reality-Shows besonders unangenehme Aufgaben bekommen, beispielsweise mit Erdnussbutter eingeschmiert und von Hunden abgeleckt zu werden.
My on-air dare, I was saying, I don't like this.
Er habe das damals gar nicht gewollt und das auch gesagt. Niemand habe ihm zugehört, berichtet Brian Hearn bei Good Morning America. Dan Schneider meldet sich nach der Ausstrahlung der Dokumentation zu Wort und entschuldigt sich für sein Verhalten in einem Interview auf YouTube.
It was wrong that I ever put anybody in that position. It was a wrong thing to do. I'd never do it today. I'm embarrassed that I did it then.
Dabei relativiert er einige der Kritikpunkte. Viele Darsteller seien jetzt erwachsen und würden anders auf die Kinderwitze zurückblicken. Er habe kein Problem damit, diese aus den alten Sendungen zu schneiden.
I have no problem with that. If that's how anyone feels. Let's cut those jokes out of the show.
Allerdings arbeitet Nickelodeon schon seit vielen Jahren nicht mehr mit Dan Schneider zusammen, nachdem es Beschwerden über ihn am Arbeitsplatz gab. Rechtliche Konsequenzen drohen Dan Schneider nach Ausstrahlung der Doku vorerst nicht. Giovanni Samuels, einer der Kinderdarsteller, sagte, die Doku werde wahrscheinlich einigen ehemaligen Zuschauern die Erinnerung an ihre Lieblingsshows und Kindheit etwas vermiesen.
Your childhood is going to be a little tainted after watching it. Yeah. But I hope that it helps you protect the next group of kids. Yeah. That comes up.
Aber sie hoffe, dass man so andere Kinder künftig schützen könne.
Aus den USA berichtete Katharina Wilhelm. Streamingdienste hatten mal Vorteil 1, dass man jederzeit sehen konnte, was man wollte, und Vorteil 2, dass das ohne Werbung ging. Mittlerweile kommt man aber auch beim Streamen teils nur noch dann an der Werbung vorbei, wenn man mehr zahlt. Netflix und Disney Plus bringen schon Werbung, zuletzt hat Amazon bei seinem Dienst Prime Video Werbung eingeführt, und bei Apple Plus könnte es auch bald soweit sein. Unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer kennt den Grund dafür.
Es geht natürlich ums Geld. Denn Streaming ist kein einfaches Business, sagt Analyst Dan Rayburn. Nummer eins bei den Kosten ist Inhalt und Lizenzierung. Wenn Netflix etwa 18, 19 Milliarden pro Jahr für Inhalte ausgibt, dann müssen sie einen bestimmten Betrag dafür nehmen, um profitabel zu sein. Bei allen sind die Abos in den letzten Jahren teurer geworden. Das durchzusetzen ist aber gar nicht so einfach. Im Schnitt geben US-Amerikanerinnen und Amerikaner heute schon $80 pro Monat für verschiedene Streaming-Dienste aus. Viel Geld und manchen inzwischen auch zu viel. Netflix zum Beispiel meldete 2022 ein Minus von rund 1 Million Abonnenten. Ein Abo mit Werbung sollte 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Mehr Leute sind in der Lage oder bereit, sich ein günstigeres Abo zu leisten, und zugleich sind die Werbemöglichkeiten recht attraktiv für die Industrie. Perspektivisch könnten die Werbeeinnahmen für Streamingdienste lukrativer sein als Abogebühren.
I think that we're seeing better impacts.
Michael Orr von der Kommunikationsagentur Carat sagt, beim Streaming weiß man mehr über das Publikum als im Fernsehen. Deshalb kann man Werbung besonders passgenau und effizient platzieren. Schon vor 10 Jahren habe er empfohlen, Werbung bevorzugt zu streamen. Jetzt sei es tatsächlich soweit, sagt Law im Gespräch mit dem Videoportal Beat TV. Ein dank Werbung preiswerteres Abo einzuführen, so wie Netflix oder Disney Plus, ist das eine. Amazon geht einen anderen Weg. Wer Prime Video hat, zahlt genauso viel wie vorher und bekommt jetzt gratis Werbung obendrauf. Wer sie loswerden will, der muss knapp $3 bzw. Euro mehr berappen. Nachdem bekannt geworden ist, dass sich ein Kunde aus Kalifornien das nicht gefallen lassen und eine Sammelklage organisieren will, ein Nachrichtenthema.
An Amazon subscriber from California is seeking a class action lawsuit accusing the tech giant of false advertising and deceptive practices after ads started to play by default on Prime Video.
Der Kunde wirft Amazon irreführende Werbung und unlauteres Geschäftsgebaren vor. Auch Verbraucherschützer in Deutschland glauben, dass Amazon nicht einfach Werbung schalten darf. Sie denken über Musterklagen nach. Ob es zu solchen Klagen kommt, wie sie ausgehen, ist offen. Branchenexperten sind sich aber sicher,
these services are not going to get cheaper. They're going to continue to go up.
Streaming ohne Werbung wird nie wieder weniger kosten als heute. Und wer keine will, der wird dafür noch tiefer in die Tasche greifen müssen. Aber hey, Werbepausen haben ja auch ihre guten Seiten. Kein Suchen nach der Fernbedienung mehr, um Pause zu drücken, wenn man zur Toilette muss oder Chipsnachschub braucht.
Reinhard Spiegelhauer berichtete. Müssen Staat und Gesellschaft die Corona-Pandemie aufarbeiten? Eine Frage, die gerade verstärkt diskutiert wird. Und dabei geht es auch um die Rolle der Medien in der Pandemie. Ein Thema, über das wir mit Ihnen sprechen könnten in unserem Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Da reden wir jede Woche mit Hörerinnen und Hörern über ein Medienthema, das sie bewegt. Muss nicht Corona sein, kann auch jedes andere. Wenn Sie dabei sein wollen, schicken Sie uns eine Mail an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de und schreiben Sie ein paar Zeilen, was Sie meinen. nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Der Büchermarkt gleich ab 16:10 Uhr. Das war Medias Res mit Stefan Fries. Einen schönen Nachmittag.